Und dann wundern wir uns, wenn der Herr Kickl bei 42% in den Umfragen steht. Ich wundere mich nicht.
Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind als Menschheit, wo wir uns neu erfinden müssen oder es wird uns nicht geben. Und das ist nicht reduzierbar auf eine effiziente Wirtschaft beispielsweise, sondern wir müssen tatsächlich Disziplinen wie Intuition, wie Herzintelligenz, wie Bauchintelligenz integrieren. Und das
Streitwert ist der Podcast über das, was wirklich zählt. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich spreche mit Persönlichkeiten über die Themen, die zu wertvoll sind, um darüber nicht zu streiten. Sich anderen Meinungen aussetzen, Widerspruch aushalten und bessere Antworten auf die Fragen unserer Zeit finden. Mein Name ist Stefan Zöckling und ich bin überzeugt, dass es sich lohnt, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten darüber zu streiten, was unsere Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Willkommen bei Streitwert. Heute zu Gast Matthias Strolz, Impact-Unternehmer, Gründungsmitglied und erster Bundesparteivorsitzender der NEOS. Musiker und eine Stimme, die mit klaren, oft scharfen Worten im Parlament stets Haltung und Meinung gezeigt hat. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du hast im März gesagt, wenn die Regierung so weitermacht, wird es ja nicht genügend.
Ja.
Sind Sie jetzt auf genügend gerutscht?
Oder ja, die sind da so weit auf genügend Kurs. Ja. Genügend ist noch keine Euphorie.
Ja.
Und die Frage wird offen bleiben. Geht sie das aus? Also es fehlt immer noch eine vorwärtsgerichtete Erzählung. Also es gibt keine Partei, die so eine richtig catchy Geschichte auch erzählt, wo ich sage, da will ich einsteigen. Das ist also das Österreich von morgen, das ich greifen kann. Es ist ein bisschen stark, die Obsession mit dem Tellerrand und bis dahin schiele ich und was brauche ich für die Schlagzeile von morgen und dass es noch ausgeht und damit ich den Kickl verhindere. Vielleicht reift noch was nach. Ich möchte diesen Zwischenschritt positiv vermerken, der gerade gelingt.
Ja, das ist schon richtig. Aber glaubst du, ist Kickl verhinderbar?
Also ich finde, Herbert Kickl, erstens, habe ich schon öfter erzählt, hat einmal einen sehr freundlichen Abschiedsbrief geschrieben, als er aus dem Parlament geschrieben. Er ist auch ein Mensch. Nicht? Also alle, die sagen, er ist ein Unmensch, die liegen falsch. Ich möchte Respekt vor jedem Menschen haben und so auch für Herbert Kickl. Erstens. Zweitens, die FPÖ ist sowas wie jede populistische Partei ein Seismograph. Die tischen Themen auf, die aufgetischt werden müssen und die offensichtlich andere Parteien nicht fähig sind aufzutischen. Zum Beispiel das Thema Migration. Natürlich haben wir, und Integration, natürlich haben wir ein Thema in der Bildung, in der Integration. Natürlich haben wir falsche Anreize gehabt und tun uns schwer, die abzubauen, auch in Wien zum Beispiel. Also wenn beispielsweise 80% der anerkannten Flüchtlinge oder subsidiär Schutzberechtigten in Wien landen und davor ein Großteil in Favoriten, dann ist das ein strukturelles Desaster und eine gesellschaftliche Zeitbombe. Warum können wir das nicht abstellen? Warum können wir nicht zum Beispiel eine Residenzpflicht für anerkannte Flüchtlinge einführen, dass sie also gebunden sind auf einen Bezirk, es sei denn, sie haben ein Jobangebot von woanders? Dann sagen manche, das geht nicht, menschenrechtlich. Oh, warum kann es Dänemark? Ist auch im Korridor der Menschenrechte und der Europäischen Konventionen. Also, es ist ein Mensch, Herbert Kickl. Sie identifizieren Themen, die wichtig sind und nicht genug laufen. Und drittens, sie bringen keine Lösungen. Deswegen, weil ich ab und zu auch mit FPÖ-Leuten im Gespräch bin und da auch Angebote kommen, ich habe immer gesagt im Parlament, ich respektiere euch als Nachbarn, das ist eine Republik, eine Demokratie, ihr seid gewählt, wir sind hier Nachbarn im Parlament, streiten wir in der Sache. Und zweitens, nein, eine Wohngemeinschaft geht sich nicht aus, weil die Tür wird aus den Angeln fliegen in der Woche zwei. Wir haben grundsätzlich andere Sichtweisen, zum Beispiel von Europa.
Mhm.
Wir haben grundsätzlich andere Sichtweisen, zum Beispiel im Umgang mit Russland. Wir haben andere Vorbilder. Ich finde Orban nicht das Vorbild. Einer, der also von seinen Buddies Zeitungen kaufen lässt, um sie dann einzustellen. Einer, der milliardenschwer seine Freunde und seine Familie bedient, sodass er, wenn er abgewählt wird, nach USA reisen muss und seine Familie, weil sie wissen, ich gehe mal besser, sonst bin ich im Häfen. Also wir haben andere Freunde, andere Vorbilder. Ja, Freundschaftsvertrag mit Putin. Das geht sich nicht aus für eine Wohngemeinschaft. Als Demokrat respektiere, dass sie gewählt sind und werde daran arbeiten, dass die Leute, die keine andere Option mehr sehen als die FPÖ, sagen, ja, vielleicht gibt es doch andere Optionen. Das ist die Pflicht, wenn ich der Meinung bin, die Stimme ist dort falsch aufgekommen.
Du hast ja selber gesagt, Österreich ist lost. Mhm. Ja, und wir sind uns, glaube ich, einig, dass uns oder vielen anderen die Vision fehlt.
Ja.
Zusammenstärker ist ja gegründet worden, ja, um gegen linke und rechte Extreme aufzutreten, mhm, also so auch natürlich gegen die FPÖ. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns anschauen, was eben jetzt wiederum nicht passiert, Stichwort Strukturreformen, mhm, ja, also Stichwort Gesundheitsreform, Stichwort große Pensionsreform, nämlich eine wirkliche Pensionsreform, wir treiben doch mit der Untätigkeit die Menschen in die Arme der FPÖ.
Das weiß ich nicht ganz, weil natürlich mit Tätigkeit und zum Beispiel einer Pensionsreform, die kostet ja auch die Regierung mitunter, nicht? Muss man so ehrlich sein, dass die Leute, also die wichtigste Funktion in einer Demokratie ist die des Wählers, der Wählerin. Und jetzt möchte ich nicht nur auf Politiker irgendwie hauen, sondern einfach auch sagen, naja, es ist schon auch ziemlich ein Schrott, was die Leute zusammenwählen, ab und zu. Und wenn halt dann einer auftritt und sagt, ich bin der Schützer der Pensionisten, dann wählen sie halt den, weil sie das Gefühl haben, der holt mir also 10 Euro mehr pro Monat in meine Pension. Und schauen nicht drauf, ist das fair gegenüber meinen Kindern und meinen Enkeln. Also insofern, ich weiß nicht, ob... Es liegt halt in der Luft, im Moment ist es irgendwie in der Luft, dass da viel Richtung Mitte rechts geht und rechtspopulistische Parteien. Ob allein strukturelle Reformen das verhindern würden, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da auch ab und zu ein bisschen nicht verwirrt, aber ein bisschen ratlos, was die richtigen Antworten sind. Ich glaube, dass es genauso wichtig ist, das Signal zu setzen gegenüber FPÖ-Wählerinnen und Wählern. Ich verstehe dich. Ich verstehe FPÖ-Wähler. Und so die Idee zu sagen, ihr seid alle Schmutzfinke, das ist eine moralische Überheblichkeit, die finde ich jenseitig und die treibt die Leute auch dorthin. Genau. Ich verstehe, da muss man ja nur mit offenen Augen in der U-Bahn sitzen oder im Bus. Die Leute haben eine unglaubliche Wut in sich. Und die Wut ist diffus. Der eine ist gegen den Papa, der nicht gut war zu mir, und der nächste gegen die allgemeinen Umstände, dass ich das Lebensniveau nicht halten kann, weil es noch auf die Seite marschiert oder nach unten. Die Übernächsten sind überfüttert von den Social Media. Ich meine, in meiner Kindheit gab es 2 Fernsehkanäle und wir haben das Gefühl gehabt, im Vorarlberger Unterland ist Sodom und Gomorra, weil die haben 5 Fernsehkanäle. Das ist Teufelszeug. Ne? Heute bist du... beben alle mit 1.000, 1.000.000 Kanälen zu jeder Sekunde. Also wer mal Maschine wird, sonst zerreißen. Wir sind zum Glück ein lebendes System und können uns adaptieren. Nur diese Adaptionsleistung, die fordert uns auch eine emotionale Leistung. Und die Wut kommt auch daher, dass in diesen Wuckerzeiten volatil, unsicher, komplex, ambivalent, oder Panikzeiten, also brüchig und alles mit Angst gefüllt und nicht linear und unverständlich, das macht was mit den Leuten. Also Hunderttausende gehen in die Depression zusätzlich in den letzten Jahren, pro Jahr, in die Suizidalität. Wir können also nicht einmal alle jungen Menschen aufnehmen in den dafür geschaffenen Institutionen, die sich das Leben nehmen wollen. In die Ernährungsstörung, jetzt rücken auch die Burschen ein. Also wir haben gedacht, die sind irgendwie immun dagegen. Und all diese Phänomene sind unterwegs und ein Zeichen der Zeit. Ja? Wir sind eine erschöpfte Generation. Letztens war ich in einer Schule mit 70 jungen Leuten und ich habe ein Check-in gemacht in der Früh. Wie geht's euch? Und habe 4 Stichproben geholt. Was glaubst du, was die 4... Leute gesagt haben, was ihr inneres Wetter ist. 17, 18-jährige junge Menschen.
Nebelig.
Müde.
Müde.
Alle 4. Dann habe ich aufgehört zu fragen. Wir sind erschöpft. Das Leben ist anstrengend. Es geht vielen am Arsch. Und dann mein eigenes Leben geht mir am Arsch, so auf die Art. Und dann projiziere ich das auf jemanden, der mir diese Form der Wut, der Erschöpfung auch irgendwie ausdeutscht. Das sehen wir ja bei Trump. Ja? Warum, seit den 68er Jahren war die linksliberale Blase Leading Edge. Also auch selbst die Rechten haben anerkennen müssen, Abortion, also Abtreibung, Gay Rights, Homo-Ehe etc. Bis hin, dass die JVP sich Ende der 10er Jahre dann zur Pride anmeldet. Ja? Selbst Diktatoren haben irgendwie Schwulenrechte anerkennen müssen. Und mit ganz viel Überheblichkeit, auch die gesagt haben, wir sind alle gleich, haben ein bisschen auf die Hillary Clinton hat gesagt, auf die Erbärmlichen heruntergeschaut. Und da hat sich was aufgestaut, 40 Jahre. Und dann 2015 ist der Damm gebrochen. Da kommt einer her und sagt, geht's alle scheißen, ihr Linksliberalen, ihr verlogenen Säcke. Ihr sagt, wir sind alle gleich. Ihr kümmert euch um mich und dann seid Regierungschef gewesen und dann werdet Berater von irgendwelchen Despoten oder Milliardären. Dann spielt es Animal Farm, oder? Alle sind gleich, nur ihr seid ein bisschen gleicher. Und ich werde jetzt den wählen, der euch aufs Knie haut. Und zwar mit Anlauf. Es muss wehtun. Mhm. Und ob der sexistisch ist, offen kriminell, ein pädophiler Kinderverzerrer, korrupt, jeden Tag lügt, nachweislich 50 Mal, das ist mir scheißegal. Im Gegenteil, das ist sogar der Hinweis, das ist mein Mann, der wird denen wehtun. Und deswegen sind diese Leute auch bereit, Antidemokraten, Sexisten, Kriminelle und Korrupte zu wählen, weil sich hier eine Wut aufgestaut hat auf diese linksliberalen Eliten, die halt auch zu einem Teil super verlogen waren und sich um ihren eigenen Vorteil gekümmert haben und draußen die Geschichte erzählt haben und jedem erzählt haben, ich kümmere mich. Und die Leute haben das Gefühl, aber er kümmert sich nicht mehr um mich, er kümmert sich also um keine Ahnung,
ja, aber das haben wir ja eben
die letzte auch, Minderheit. Ne? Ja, abgeschwächt haben wir das auch in Österreich.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es so abgeschwächt ist, weil wenn wir uns anschauen, eben zum Beispiel die Verselbstständigung der Kammern, egal ob jetzt Wirtschaftskammer, Ärztekammer, ja, ein Skandal jagt den nächsten, der Mittelstand wird da über diese Kammerumlagen oder Ärztekammer, Wohlstandsfonds, Milliarden entzogen pro Jahr.
Ja.
Das wäre ja die billigste und auch budgetneutralste Lohnnebenkostensenkung eigentlich, wenn man diese Kammern einfach einmal an die Kantare nehme. Gleichzeitig ein ORF-Skandal, der, glaube ich, auch seinesgleichen sucht, nämlich nicht nur wegen eines völlig entgleisten Generaldirektors offensichtlich, sondern auch wegen eines grünen Pius Strobel mit einem Pensionsvertrag und, von Koks über also Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ein bisschen am Königlberg. Und dann redliche Journalistinnen und Journalisten, die seit 8 Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen, weil der ORF sparen muss. Das sind doch, glaube ich, genau diese Beispiele, die du jetzt angesprochen hast. Ja, da
kriegst du Wut, oder?
So ist es. Aber das sind doch die Beispiele, wo ich sage, und dann habe ich aber jetzt einen Medienminister, der sich zu dem nicht äußert,
einen
Bundeskanzler, der sich zu dem ganzen Skandal nicht äußert.
Ja.
Ja? Im Gegenteil, da sind wir jetzt auch wiederum in der strukturellen Korruption. Ein Medienminister, der für sich selbst einen Werbefilm zahlen lässt über Filmförderungsfonds, Bund, Stadt Wien, ich weiß nicht was alles, 500.000 Euro, ja, wird kurz thematisiert, wird aber eigentlich vom Tisch gewischt. Würde das jemand machen von ÖVP, FPÖ oder NEOS, wäre es wahrscheinlich der über Wochen kochende Skandal schlechthin. Und dann wundern wir uns, wenn der Herr Kickl bei 42% in den Umfragen steht. Ich wundere mich nicht.
Nein, ich wundere mich. Also diese angesprochenen Dinge sind alle, wenn man sich die Schuhe eines Durchschnittsverdieners stellen, die sind ja die sind nicht begreifbar, die sind absurd. Ja? Dass da einer Bildl herumschickt, die absurd sind als oberster Chef, und dann auch noch sich hinsetzt und sagt, ich will aber meine 4 Millionen. Wie soll ich das begreifen als Billa-Kassierin, dass dort eine Wut entsteht? Das kann ich total nachvollziehen, weil entweder kultivierst täglich den inneren Frieden und schüttelst halt trotzdem den Kopf, oder du gehst in eine Emotion, wo du sagst, das kann doch alles nicht wahr sein. Und ja, das sind alles Strukturen, die im Sterben liegen. Und das ist ein letztes Aufbäumen, das will man also da ein bisschen betonieren, dort ein bisschen. und dann entlädt sich's ruckartig. Wir haben es in der Wirtschaftskammer gesehen. Plötzlich kommt ein Tropfen ins Fass und es läuft über. Der Krug geht halt irgendwie zum Brunnen und plötzlich bricht er. Es ist völlig klar, dass das, was derzeit um den ORF passiert, also sollte die FPÖ in der Regierung sein, natürlich wird die den ORF abernten, weil das gerade alles aufbereitet wird, auch aus eigenem Verschulden. Und natürlich ist es unverständlich, dass ÖVP und SPÖ diesen Stiftungsrat nicht auslassen, weil sie sagen, dieser ORF gehört uns. Ja? Das ist halt das Versprechen der Zweiten Republik gewesen, nachdem ich verstehe es auch, woher es kommt. Ja, also 1934 schießen sie aufeinander, das ist ein Schock, Österreicher schießen auf Österreicher. Dann treffen sie sich ein paar Jahre später in den Lagerstraßen der Konzentrationslager und sagen, du bist auch da, läuft nicht gut für uns. Falls wir rauskommen, machen wir gemeinsame Sache. 1945 werden wir befreit. Die treffen sich draußen und sagen, hey, du bist auch draußen. Ja, wir haben uns was versprochen, aber ich mag dich nicht, gell? Was tun wir? Und dann sagen die, ja, wir binden uns so eng aneinander, dass wenn du mir den kleinen Finger brichst, hole ich das Weiß aus deinem Auge. Du ein Fußballclub, ich einer. Du ein Rettungsdienst, ich einen. Du ein Autofahrerclub, ich einen. Du einen Bergsteigerverein, ich einen. Du ein Bundesland, ich auch. Du die Feuerwehr, ich die Musik. So haben wir Österreich aufgeteilt oder die zwei. Du ein Energieversorgungsunternehmen, ich den Flughafen oder nein, den Flughafen teilen wir uns zu zweit. Und dann hat sich das verselbstständigt. Heute ist der Flughafen im Besitz von, wir wissen nicht einmal, wem 30% gehören. Also die Strukturen haben sich alle seltsam verwachsen.
Ja, wir können aber
profitieren zu viele noch von den alten Strukturen in den Kammern. Und deswegen halten die daran fest, weil ihnen die Fantasie fehlt oder weil sie sagen, für mich geht es sich noch aus. Nein. Es werden Hausherren sterben. Und zwar über Nacht. Wir werden das alle erleben. Und wenn ich nicht aus einer Position der Stärke mich erneuere, das wissen wir als Unternehmer, wenn wir in unseren Unternehmen den Wandel nicht vorantreiben, aus einer Position der Stärke, wenn es uns noch gut geht, dann wachsen wir in eine Krise. Und in der Krise kann ich verleugnen, dass ich eine Krise habe. Also das wäre das René-Benko-Modell. Ich kann also verleugnen den Status quo und sagen, alles ist gut. Dann kann ich also ein fetter Unternehmer gewesen sein. Und wenn ich die Phase der Krise verleugne, dann legt es mir um. Und so ist das möglicherweise auch mit Staaten und mit Demokratien. Also wir haben natürlich eine Krise, wir müssen die zuerst einmal anerkennen.
Was mich nur interessieren würde, die Neos tragen viel davon mit in der Regierung, schweigend. Ist das der Weg eines in Richtung FDP-Schicksals bei der nächsten Nationalratswahl?
Ja, sie tragen nicht alles mit, das muss man auch sagen. Der Sprung von den 2 Milliarden auf 5 Milliarden jetzt Einsparung ist vor allem den Neos geschuldet. Die ÖVP aus sich heraus hätte diese Kraft nicht entwickelt. Beispielsweise auch diese Korrektur bei den Pensionen ist den Neos geschuldet oder zu verdanken, je nachdem, wie man das sieht. Also einiges gelingt, ob das ausreichen wird, dass die Wählerinnen und Wähler sagen, mir hat es gereicht. Auch im Bildungsbereich sind Ansagen da, auch Umsetzungen. Man, was willst du tun? Der Wähler hat gesagt, ihr habt 10% und die anderen haben miteinander halt 40. Da bist du nicht die stärkste Kraft. Wenn man eine stärkere Handschrift will, dann muss man diese politische Kraft auch stärken. In manchem, da gebe ich dir recht, würde ich mir wünschen, dass Neos mehr Lebendigkeit hat, auch mehr in die Kraft geht, auch Dinge anders macht. Es ist ein bisschen more of the same, habe ich ab und zu das Gefühl. Mhm. Ist halt abgeschliffen, auch eine Parlamentspartei. In manchen Dingen sind es grobe Enttäuschungen, wie zum Beispiel, dass die mit Abstand höchste Parteienförderung Europas nicht zurückgestutzt wird. Jetzt kann man sagen, ja, da findest du halt nur, wenn du um die Hälfte kürzen würdest, dann bist du immer noch Europaspitze.
266 Millionen.
Und dann hast du 130 Millionen gefunden, ist keine Chance, nicht, oder? Also damit kannst du viel machen, damit rettest nicht das Budget. Mir geht es vor allem um das Selbstverständnis. Genau. Also wenn halt die Botschaft ist, wir kürzen um die Hälfte und dann sitzt du selber am Droger und du kürzt gar nichts, sondern du trägst die Erhöhung mit, dann sage ich, nein, das ist die falsche Botschaft. Also da muss man auch ein bisschen ein Gespür haben, in Zeiten, in denen Familien die Dinge runtergestrichen werden, Pensionisten, und die Parteien sagen, aber wir sitzen fett im Speck und legen weiter Speck zu, das sind Dinge, die ihr nicht versteht. Dass sie sich da nicht auf die Schiene legen bei Stocker und Babler, und du musst dich auf die Schiene legen, sonst verstehen die zwei Typen das nicht, weil die sind seit 38 Jahren in der Regierung, die ÖVP, und seit 80 Jahren haben sie das Gefühl, diese Republik gehört zur Hälfte uns, uns Parteien. Da musst du auf die Schiene legen und sagen, ich stehe erst wieder auf, wenn der Zug steht. Und das Signal gestellt ist auf, wir haben es verstanden. Das finde ich ab und zu frustrierend. Ansonsten, ich bin und bleibe ein Neos-Wähler. Ich wüsste nicht, wohin ich das Kreuzerl setzen sollte. Also die beste Option unter denen, die wir haben.
Das ist schon richtig, aber sagst du grundsätzlich Haltungsnote oder Schulnotensystem befriedigend, oder bist du eher bei gut oder bist eher bei genügend?
Das kann ich nicht pauschal. In manchem sehr gut, in manchem beschissen. Also wie gerade besprochen.
Du bist Europäer, überzeugter Europäer sind wir beide. Sind wir in einem Mehrfrontenkrieg im Moment mit Ukraine, Russland, Iran, Zölle, Trump, Mercosur, wo stehen wir und können wir uns das leisten? Sollten wir nicht im Sinne des Friedens, und du bist ein großer Anhänger von logischerweise von Frieden, auch einmal hergehen und sagen, okay, jetzt setzt sie irgendeiner einen Flieger, rät sich jetzt mit dem Herrn Putin aus und drauf gepfiffen, wenn wir halt irgendwo in der Ukraine ein paar Ländereien abgeben, damit er Ruhe ist und damit Frieden einkehrt, weil wir auch, ich meine, Moskau geografisch liegt in Europa, historischer Fehler wahrscheinlich, Russland nicht viel stärker an Europa zu binden. Und auch dafür eine Energiesicherheit zu sorgen, weil jetzt sind wir halt abhängig von Amerika, Aserbaidschan und anderen. Also irgendwo abhängig sind wir. Der Glaube oder der Traum zu sagen, wir sind, es reicht uns die Windkraft und die Solarpaneele am Balkon, wird wohl nicht so sein. Insbesondere Artificial Intelligence und Co. fressen ja noch mehr Energie, als es uns lieb ist. What's the way out?
Wow, das ist eine super tragische Geschichte, finde ich. Ukraine, Russland, vorneweg völlig inakzeptabler Aggressionskrieg der Russen. Also das ist ein völliges No-Go, was sie hier machen, und das hätte früher erkannt werden müssen, und wir haben es nicht erkannt. Nach 2014 Krim war man zu weich, und ich habe es auch nicht kommen gesehen zum Beispiel. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass so ein dumpfer Aggressionskrieg sich entfesseln wird. Oh ja. Ganz wenige haben es gesehen. Europa hat es mitverschuldet, natürlich. Also es gibt kein Europa ohne Russland. Also jeder, der Geschichte gelernt hat, Russland ist integraler Bestandteil geografisch von Europa und auch in all den Zusammenhängen kulturell. Das heißt, die Idee, wir können Russland abspalten, ist dumpf. Es wird auch eine Zeit nach Putin geben, möge sie schneller beginnen als langsamer. Möge es keine Verschlimmbesserung sein, was auch noch passieren kann. Also der Klüngel an Verrückten aus meiner Sicht ist groß, in den USA auch. Es gab Zeiten, wo Russland sehr stark sich Richtung Europa auch orientiert hat. Europa hat es nicht verstanden. USA hatte andere Interessen. Die USA hat immer historisch das Interesse gehabt, dass Europa und Sowjetunion nicht zusammenwachsen, oder Russland, weil dann ist es der unschlagbare Global Player natürlich in dieser Kombination von wirtschaftlicher Kraft, Landmasse und Ressourcen. Da gibt es also ganz viele Verdrehungen, Verstrickungen, Putin sogar in skurriler Weise in einer Phase Hinwendung möglicherweise sogar zur NATO. Ich verstehe es auch ganz klar, dass Putin sagt, ich will also nicht die Atombombe 5 Kilometer vor meiner Grenze stationiert haben. Das wollten die Amerikaner in Kuba auch nicht. Und gleichzeitig völlig inakzeptabel, wie der Typ sich aufführt und die Schmerzen, die er hier Millionen von Menschen zufügt und das Hinschlachten von Zivilisten. Also es bleibt vertrackt. Wir haben es auch ein Stück weit mitvergeigt, weil von Europa nichts gekommen ist. 27 Außenminister haben sich in der Früh die Zähne geputzt, haben sich gedacht, es läuft nicht gut in Russland. Und dann waren sie fertig mit Zähneputzen und haben gesagt, ich bin aber nicht zuständig. Wir haben es also den Amerikanern überlassen, die gesagt haben, andere Interessen. Das ist eine mittlerweile elende Kriegsnation. Sämtliche Kriege der Amerikaner der letzten Jahre, Jahrzehnte sind moralisch jenseitig und auch geopolitisch ein Desaster.
Und die Demokraten
von Irak,
nichts besser als die
Afghanistan,
oder?
Libyen, überall haben es komplett Mess hinterlassen.
Und wir zahlen die Zeche immer.
Wir zahlen die Zeche mit. Europa muss sich selbst organisieren. Das haben wir immer gesagt. Die Leute haben uns ausgelacht, als wir gesagt haben, europäische Armee. Mhm. Und es soll eine Friedensarmee sein. Nur wir müssen auch unsere Grenzen begreifen, auch aus systemischer Sicht. Wer seine Grenzen nicht erkennt und anerkennt und schützen kann, der ist nicht beziehungsfähig. Deswegen haben Teenager das Problem, in gute Beziehungen zu gehen, die länger halten, weil sie noch nicht so recht wissen, wer sie sind. Ja? Also Europa pubertiert. Wir wissen nicht, wer wir sind. Wir sind auch nicht bereit, unsere Grenzen anzuerkennen, zu spüren. Deswegen sind wir nicht beziehungsfähig. Deswegen sind wir auch kein Gewicht auf globaler Ebene. Und Europa hat so viel. Wenn wir unsere Militäretats zusammenlegen, dann haben wir natürlich eine Schwungmasse, die riesig ist. Dann können wir auch mitdefinieren und hoffentlich zum Guten. Ich wünsche mir zusätzlich nicht nur die Aufrüstung. Ich meine, Deutschland rückt auf zur viertgrößten Militärmacht der Welt. Das würde ich mir also nicht gerne in die Hände der AfD geben. Bist du deppert? Bist du deppert? Läuft alles darauf hinaus. Also das kann auch ungemütlich werden, wenn wir diese riesen Militärtas den Nationalisten in die Hände geben, auch in Frankreich, den Nuklearcode. Mhm. Und deswegen sage ich, nein, wir müssen uns erneuern aus der Mitte heraus. Das darf ideologisch ausdifferenzieren. Keiner hat die Wahrheit für sich gepachtet. Jeder soll seine Ideen einbringen. Und Europa muss sich gemeinsam organisieren. Wenn ich also meinen kleinen Kindern den Globus gebracht habe, gesagt habe, da wohnen wir, dann haben die nach 3 Minuten sind sie gekommen und haben gesagt, Papa, wohn noch einmal. Die haben das kaum gefunden. Europa ist so ein kleines Fleckerl auf dem Ball. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft geografisch. Wenn wir uns nicht als Chancengemeinschaft organisieren, dann werden wir überrannt von der Weltgeschichte. Dann das ist eine Geschichte von Fleischfressern und wir werden verzehrt. So wird das sein. Das wünsche ich uns nicht. Ich hätte was anderes gesehen. Ich glaube, dass Europa der Welt viel bedeuten kann. Europa auch ein anderes Modell. Europa hat so viel Scheiße produziert, 2 Weltkriege, auch einen fragwürdigen Kapitalismus exportiert in jedes Eck. Also auch der Neoliberalismus in seiner pathologischen Form ist fragwürdig, finde ich. Und auch so viel Gutes exportiert. Und ich glaube, dass in der nächsten Iteration, dem ist auch mein nächstes Buch gewidmet, der Homo Universus, der in die Ganzheit gewendete Mensch, da kann Europa vorangehen. Da würdest du in vielem dann Einspruch erheben und sagen, das ist ein bisschen zu schön geistig oder zu Weicheiertum.
Zu optimistisch.
Ich glaube, dass wir an einem Punkt sind als Menschheit, wo wir uns neu erfinden müssen oder es wird uns nicht geben. Und das ist nicht reduzierbar auf eine effiziente Wirtschaft beispielsweise, sondern wir müssen tatsächlich Disziplinen wie Intuition, wie Herzintelligenz, wie Bauchintelligenz integrieren. Und das ist keine weiche Kategorie. Wir müssen erkennen, wir sind Teil eines kosmischen Ganzen. Wir sind Sternenstaub in einen fleischlichen Körper gepackt und wir sind verbunden mit allem, was lebt auf diesem Planeten. Aber und wenn wir das nicht erkennen, Stefan, dann wird es uns nicht geben. Jeden Tag gehen 130 Spezies und die Spezies, die sich am lautesten bewirbt für den Abgang, ist der Homo sapiens.
Ja, aber sind wir nicht am Weg zum Freiluftmuseum in Europa?
Ja, ja, sind wir. Und das ist nicht gut. Also ich kann natürlich Lebendigkeit gestalten, auch jenseits einer Reduktion rein auf die wirtschaftliche Effizienz. Und ja, es muss aber auch wirtschaftliche Effizienz sein. Ich war beim König in Bhutan. Ich habe mir das angeschaut. Du wirst lachen. Den Glücksindex, also die haben ja als Staatsdoktrin das nationale Glücksprodukt, Gross Happiness Index. Und das wollte man anschauen. Waren wir auf eine Konferenz eingeladen. Du wirst sagen, ja, das, dabei mir einmal war dort und das glaube ich sofort. Skurrilerweise habe ich vom König von Bhutan was gelernt. Ja, weil ich habe ihn dann, er hat dann erzählt, er baut also eine neue Stadt da unten im Süden, die Sustainable City, the Mindful City, also die achtsame Stadt, hochgradig nachhaltig. Und dann sagt er voller Stolz, er hat sich also die besten Berater geholt von McKinsey, BlackRock. Und mir hat es ein bisschen den Deckel geschossen, weil ich sage, naja, jetzt holt er sich die gröbsten Casino-Kapitalisten und soweit man halt einen König von Bhutan was fragen darf, habe ich gesagt, ich finde die Stadt super und das Vorhaben, da eine achtsame Stadt nachhaltig zu bauen, aber wie verstehe die Berater nicht, die er sich holt. Das sind nicht unbedingt die Anwälte der Nachhaltigkeit. Was er für Prozesse er also in place hat, dass das nicht zu einem Exzess wird, seinem Materiellen. Dann schaut er mich an und sagt, naja, er versteht jetzt meine Frage nicht, wir sind doch auch materielle Wesen. Mich hat es ein bisschen geschüttelt, gerüttelt, also das hat mich gemagert, zwei Nächte, dass mir der so eine Abfuhr erteilt. Und dann habe ich es verstanden, auch durch seinen Berater, ein alter Brite, der sein Lehrer war und der Berater seines Vaters. Und der hat gesagt, schau, was willst denn du? Der größte Schmerz des Königs ist, ich war in Paro, über dem Flughafen einquartiert, die haben nur einen Flughafen und da kommen 5 Flüge am Tag, also das kannst du mitzählen. Der größte Schmerz ist, dass die 18-Jährigen mit ihren Eltern an den Flughafen kommen und sich verabschieden und die Eltern wissen, sie kommen nicht mehr wieder. Sie fliegen also nach Mumbai oder nach Australien, weil sie keine materiellen Chancen für sich sehen. Das hat der König gemeint, wir sind auch materielle Wesen und er hat als König die verdammte Pflicht, auch für materielle Chancen zu sorgen. Und da sind wir beim Thema Wirtschaft und da treffen wir uns wieder. Ja, der Mensch ist auch ein materielles Wesen und ja, die Wirtschaft ist das Subsystem, das diesen Kreislauf in Form bringt und ja, Effizienz und Effektivität sind zwei ganz zentrale Kriterien in diesem System und dort können wir uns immer treffen. Ja, auch wenn ich von Ganzheitlichkeit rede, auch wenn ich glaube, es tut jedem verdammt gut, auch dem Stefan Zöchling einen Baum zu umarmen, auch wenn ich von Liebe rede.
Ich glaube,
Das sind
keine Widersprüche. Und ja. Am Ende des Tages sitzt die Economist Stupid. Sie finanziert
es. So ist es.
Matthias, letzte Frage. Welche Reform würde Österreich kurzfristig sehr wehtun, aber langfristig wirklich helfen und warum traut sich's niemand?
Nee, würde ich schon gern drei servieren. Erstens Pensionsreform. Die ist noch zu weich, die in Gang gesetzt ist, beziehungsweise auch verschoben als Gang für die nächste Regierung, nicht? Weil dieser Evaluationsmechanismus da drin ist, da braucht es eine strukturelle Reform, weil wir die Kostenkurve sehen und die marschiert einfach zu progressiv. Das soll erhalten bleiben, das öffentliche Pensionssystem, auch für unsere Kinder. Und dafür müssen wir was tun. Zweitens eine Bildungsreform. Ich würde einfach eine neue Schule einführen, die Talenteschule mit pädagogischer, personeller und finanzieller Freiheit. Alle, die Schule organisieren, auch die Privaten, werden staatlich finanziert. Privatschulen dürfen kein Geld verlangen. Sie müssen dafür auch soziale Durchmischung garantieren. Die öffentlichen Schulen bekommen dieselbe Finanzierung und dann beginnt die Abstimmung mit Füßen. Und plötzlich, und das ist keine irgendwie wilde Bildungsdoktrin, das System gibt es in manchen Ländern und das würde uns gut tun. da einfach diese Begrenzungen aufzubrechen. Und drittens brauchen wir natürlich eine strukturelle Föderalismusreform. Also ich treffe ab und zu Landeshauptleute und die rollen immer die Augen, wenn sie mich sehen, weil ich sie ja als Fürsten der Finsternis da. Das hat ihnen sehr weh getan und ich will ja keinem persönlich zu nahe treten. Nur wenn die ehrlich sind, nach dem dritten Bier, dann wissen wir alle, das ist falsch aufgestellt. Ja. Beginnen in der Bildung mit einer Zwitterbehörde, wo also der eine Koch dem anderen ins selbe Essen spuckt, auf gut Deutsch. Come on.
Gesundheit,
wo wir Fehllenkung der Patientenströme haben, und zwar offensiv quasi Fehlleitung. Und da wird auch die Regierung liefern müssen. Insofern, das haben sie sich ja vorgenommen für Herbst. Also das war jetzt ein Schritt, der ist anzuerkennen. Und der zweite, noch größere, muss folgen im Herbst. Ansonsten haben sie ihre Existenzberechtigung verwirkt, meines Erachtens, als Dreierkoalition.
Ja. Matthias Stolz, vielen Dank. Ich glaube, wir hätten noch zahllose Themen, die uns noch mehrere Stunden vor das Mikrofon brächten.
Ja.
Wenn dich dieses Gespräch bewegt hat, und wenn du willst, dass politische Vernunft und Chancengleichheit nicht nur lose Worte sind, dann geh auf zusammenstärker.at, werde Teil der Initiative, abonniere den Podcast Streitwert und freue dich auf das Gespräch mit Matthias Stolz und Fortsetzungen. Vielen Dank, Matthias.
Dankeschön.
Danke.